Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zur 6. Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Heute widmen wir uns einem wichtigen Thema, dem besonderen Kündigungsschutz. Aber bevor wir in die Details gehen, möchten wir zu einem breit diskutierten und aktuellen Thema starten. Es gibt eine recht spannende Entwicklung im Bereich der Lieferdienste und zwar konkret bei Lieferando. Gleich vorweg für Transparenz, wir arbeiten weder für Lieferando noch für Foodora oder einen anderen Konkurrenten. In den letzten Tagen sorgte Lieferando für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass rund 850 festangestellte MitarbeiterInnen gekündigt werden sollen. Julia, magst du uns kurz erklären, was da passiert ist?
Gerne. In Österreich, vor allem in Wien, kennt man die orange, blau oder pink bekleideten Fahrradbotinnen sehr gut. Ich nehme an, dass die meisten unserer HörerInnen schon mal Essen direkt vor die Tür geliefert bekommen haben. Insgesamt gibt es in ganz Österreich rund 5000 Boten, wobei einige, konkret jene, die bisher bei Lieferando gearbeitet haben, bisher als ArbeitnehmerInnen eingestuft wurden, während die MitarbeiterInnen bei Volt und Foodora hauptsächlich auf Basis freier Dienstverträge arbeiteten. Darin liegt ein sehr wesentlicher Unterschied. Jene Fahrradboten, die als ArbeitnehmerInnen eingestuft werden, haben anders als die freien DienstnehmerInnen Anspruch auf bezahlten Urlaub, auf 13. und 14. Monatsgehalt, Überstundenzuschläge, Zuschläge für Sonntagsarbeit und Entlohnung im Krankheitsfall. Wer sich für freie DienstnehmerInnen interessiert, kann sich gerne unseren Blogbeitrag dazu durchlesen. Sie finden den Link direkt in unseren Shownotes. Grundsätzlich ist es so, dass Lieferando das Ganze jetzt ändern möchte und genauso wie die Konkurrenz auf freie Dienstverträge umstellen möchte. Um das zu erreichen, werden Arbeitsverhältnisse mit angestellten ArbeitnehmerInnen gekündigt, während Lieferando für Jobs auf Basis freier Dienstverträge wirbt. Aber Katharina, kann ein Arbeitgeber das einfach so machen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wie schon in der letzten Folge besprochen, haben wir in Österreich ja weitreichende Kündigungsfreiheit. Aber in diesem Fall kommen schon ein paar besondere Aspekte dazu. Erstens mal ist es eine sogenannte Massenkündigung. Das heißt, ich muss das AMS informieren, die Frühwarnpflicht mit der 30-tägigen Sperrfrist auslösen. Außerdem stellt sich ja die Frage, ob die ArbeitnehmerInnen von Lieferando diese Kündigungen nicht eigentlich auch bekämpfen können. Weil, wie wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, können Kündigungen ja angefochten werden, zum Beispiel wegen Sozialwidrigkeit. Wenn also jetzt jemand 6 Monate dabei ist und nicht so leicht einen vergleichbar bezahlten Job findet, hat er oder sie die Möglichkeit, gegen die Kündigung gerichtlich vorzugehen. Jetzt kann Lieferando bei so einer Massenkündigung wohl nur mit betrieblichen Gründen dagegen argumentieren. Und da ist aber aus meiner Sicht schon ziemlich zweifelhaft, ob das durchgeht. Eine gesamte Belegschaft durch freie Dienstnehmer zu ersetzen, ist ja schon einmal ein Hinweis darauf, dass ich die Belegschaft in diesem Ausmaß bzw. deren Arbeitskraft ja wohl noch brauche. Der UGH hat beispielsweise in einer Entscheidung aus 2019 einer Arbeitnehmerin Recht gegeben, die gekündigt wurde und deren Tätigkeit dann durch freie DienstnehmerInnen und einen Selbstständigen ausgeübt wurden. Der UGH sagt regelmäßig, bei betriebsbedingten Kündigungen besteht eine sogenannte soziale Gestaltungspflicht, die den Arbeitgeber verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, seine bisherigen ArbeitnehmerInnen, also die Gekündigten, weiter zu beschäftigen. Im konkreten Anlassfall hat der Arbeitgeber aber durch die Einstellung freier Dienstnehmer und die Beschäftigung eines Selbstständigen diese soziale Gestaltungspflicht verletzt und die Kündigung wurde dann aufgehoben.
Mir fällt noch eine weitere Entscheidung des UGH ein. Hier wurde der Arbeitnehmer zwar nicht durch einen freien Dienstnehmer ersetzt, aber durch einen Leiharbeitnehmer. Auch hier hat der Arbeitnehmer die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit angefochten. Spannend war hier aber, dass der UGH zwar festgestellt hat, dass eine solche Austauschkündigung zwar nichtig ist, aber dann, wenn sachliche und für den Beschäftigerbetrieb wichtige Gründe vorliegen, die Kündigung unter Umständen nicht mit Nichtigkeit bedroht ist.
Ja, was man aus den zwei Entscheidungen, glaube ich, schon herauslesen kann, ist, dass für eine solche Austauschkündigung ein besonderer Grund vorliegen muss und der Arbeitgeber muss den im Verfahren auch aufzeigen, was er eben in diesen beiden Verfahren nicht getan hat. Weniger Arbeitskosten durch freie Dienstnehmer, das wäre vielleicht so ein Grund, weil ich mir damit eben Kosten spare und das betriebswirtschaftlich damit vielleicht gerechtfertigt ist, aber ob der UGH das auch so sieht, ist ein offenes Match.
Lieferando weiß wahrscheinlich auch, dass das nicht so sicher ist und hat wohl auch kein Interesse an einem langen Verfahren. Da wird gerade ein Sozialplan verhandelt, wobei der Ausgang derzeit noch offen ist.
Ja, jedenfalls hat das Lieferando-Thema sehr große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen und vor allem die Gewerkschaft hat sich hier sehr kämpferisch draufgesetzt. Und jetzt wird es auch politisch interessant. Das Arbeitsministerium ist ja gerade in der Hand der SPÖ. Und offenbar möchte man hier eher den politischen Weg gehen als den über die Gerichte. Zum Vergleich, bei Foodora läuft seit längerer Zeit ja schon ein Verfahren wegen Scheinselbstständigkeit von Riders beziehungsweise der Frage, ob die nicht doch ArbeitnehmerInnen sind und daher auch vom Betriebsrat vertreten werden. Das dauert aber halt lange und ist daher politisch irgendwie nicht so sexy.
Ja, richtig. Kathrin, du hast uns ja in der letzten Folge einen Einblick in das Regierungsprogramm gegeben. Da war doch das Thema, unter Anführungszeichen, Kollektivverträge auf arbeitnehmerähnliche Ausweiten drinnen, richtig?
Ja, tatsächlich steht das im Regierungsprogramm ganz eigentlich versteckt und sehr unspektakulär. Da steht Möglichkeit der Anwendung von Kollektivverträgen auch für arbeitnehmerähnliche Personen. Lieferando, und böse Zungen sagen vielleicht auch die Wienwahl, beschleunigen das jetzt aber ziemlich. Denn es gibt einen noch nicht veröffentlichten, aber wohl bald veröffentlichten Gesetzesentwurf dazu, das Arbeitsverfassungsgesetz zu ändern und insbesondere eben die arbeitnehmerähnlichen freien Dienstnehmer mit in den ersten Teil dieses Arbeitsverfassungsgesetzes und damit in den Anwendungsbereich der Kollektivverträge aufzunehmen.
Darin steht, dass bestehende Kollektivverträge, die ja auf Arbeitnehmer ausgerichtet sind und zahlreiche arbeitsrechtliche Ansprüche regeln, von Sonderzahlungen über Krankenstand, Überstundenzuschläge etc., nicht gesetzt werden können. Nicht ausgeschlossen ist aber nach dem Entwurf, dass Kollektivvertragsparteien den Anwendungsbereich bestehender Kollektivverträge einfach auf arbeitnehmerähnliche Personen ausweiten. Die Wirtschaftskammer, hört man, stellt sich das so vor, dass hier eigene Kollektivverträge nur für arbeitnehmerähnliche Personen gemacht werden.
Ja, so eine Art Second Line of Defense aus Arbeitgebersicht. Aber es stellt sich halt dann schon auch die Frage, von wem eigentlich diese Kollektivverträge abgeschlossen werden sollen, weil es ist gar nicht so sicher, dass der ÖGB bzw. seine Teilgewerkschaften hier kollektivvertragsfähig sind aus meiner Sicht. Die sind ja eine freiwillige Interessenvertretung und da müssen sie eine besondere wirtschaftliche Bedeutung als Interessenvertretung haben. Das stellt sich halt bei arbeitnehmerähnlichen, ansonsten selbstständigen Personen schon die Frage, ob das so ist. Bin jedenfalls sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Der Impact für die Praxis wird schon groß sein, denke ich.
Ja, ich finde es schon ein bisschen krass, wenn man den ersten Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, das es ja seit 50 Jahren in der Form gibt und die Kollektivvertragsfähigkeit regelt, kurzfristig einfach abändern möchte, ohne große Diskussion.
Ja, absolut. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass eine Regierungspartei ihre politische Agenda pusht und auch im Regierungsprogramm ist sie ja verankert und auch anlassbezogene Gesetzgebung ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Schön ist es, finde ich, aber gerade nicht, weil es gibt noch einen Aspekt, den man dazu nicht vergessen darf. Die Regierung hat auch in ihrem Arbeitsprogramm die Umsetzung der EU-Plattformarbeitsrichtlinie. Da geht es um die Arbeitsbedingungen und eben auch den Arbeitnehmerbegriff bei der Plattformarbeit. Und das ist ja gerade Lieferando. Hier ist der österreichische Gesetzgeber das erste Mal gezwungen, den arbeitsvertraglichen ArbeitnehmerInnenbegriff zu kodifizieren. Den gibt es nämlich in Österreich so nicht, zumindest nicht mit echten Kriterien. Und da darf man sich dann keinen Illusionen hingeben. Wenn dann dieses Plattformarbeitsgesetz kommt, dann werden natürlich die Kriterien, die dort definiert werden müssen, Auswirkungen auf den vertraglichen ArbeitnehmerInnenbegriff auch bei anderen Arbeitgebern haben, sicher nicht nur in der Plattformökonomie. Und man kann halt nur hoffen, weil es so viele unterschiedliche Arbeitnehmerbegriffe gibt, in der Sozialversicherung, in verschiedenen Materiengesetzen, aber noch keinen vertraglichen, dass die Regierungsparteien hier schon begriffen haben, dass es hier eine systematische und auch breit diskutierte Neuregelung braucht, die dann hoffentlich alle abholt. Also wir werden dazu sicher noch ein oder zwei Folgen haben.
In unserem Deep Dive knüpfen wir gleich an unsere Beendigungsreihe an. Es geht heute nämlich um den besonderen Kündigungsschutz. In unserer letzten Folge haben wir über Kündigungen im Arbeitsrecht intensiv gesprochen und festgehalten, dass es in Österreich grundsätzlich eine Kündigungsfreiheit gibt und eine Kündigung daher ohne Angabe eines Grundes ausgesprochen werden kann. In bestimmten Fällen ist es aber doch nicht ganz so einfach, und zwar dann, wenn ArbeitnehmerInnen aufgrund bestimmter Umstände einen verstärkten Schutz genießen. Für besonders schützenswerte Personengruppen bestehen besondere Formen des absoluten Kündigungsschutzes. Das bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis einer Person, die einer solchen Regelung unterliegt, nur bei Vorliegen besonderer Gründe und nur unter Einhaltung besonderer Zustimmungsverfahren aufgelöst werden kann. Das betrifft unter anderem Schwangere, Eltern in Karenz, begünstigt Behinderte oder Betriebsratsmitglieder.
Genau, diese besonderen Schutzmechanismen sollen dazu dienen, eben diese besonders schutzbedürftigen Personengruppen vor eben grundlosen oder sozial ungerechtfertigten oder sogar eben auch diskriminierenden Kündigungen zu schützen. Deswegen ist bei besonders kündigungsgeschützten ArbeitnehmerInnen ein besonderes Verfahren einzuhalten, das in aller Regel eben schon vor Ausspruch der Kündigung aktiv vom Arbeitgeber eingeleitet werden muss.
Genau, ein derartiges Verfahren bereits vor Ausspruch der Kündigung sieht das Gesetz bei den bereits genannten Personengruppen unter anderem vor. Und eine Kündigung kann in diesen Fällen nämlich nur dann ausgesprochen werden, wenn vorher die Zustimmung des Gerichts eingeholt wurde. Katharina, magst du uns sagen, wie das in der Praxis im Regelfall abläuft?
Ja, sobald Arbeitgeber planen, Personen mit besonderem Kündigungsschutz eine Kündigung auszusprechen, sollten Sie sich ordentlich beraten lassen, denn es wird einerseits eine Klage auf Zustimmung verlangt und es müssen besondere vom Gesetz abschließend geregelte Gründe dafür vorliegen.
Ja, und da kommt jetzt das Besondere. Hier gibt es nämlich einen Unterschied zwischen besonders bestandgeschützten Personen und normalen Kündigungen bei normalen ArbeitnehmerInnen. In der Praxis lässt sich wahrnehmen, dass Arbeitgeber den besonderen Bestandsschutz sehr ernst nehmen und nur dann, wenn wirklich etwas Gravierendes vorliegt, überhaupt eine Kündigung oder im Extremfall sogar eine Entlassung aussprechen möchte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine Kündigung von besonders bestandgeschützten Dienstnehmern nicht vor der gerichtlichen Zustimmung ausgesprochen werden darf. Ansonsten wäre die Kündigung nämlich rechtsunwirksam.
Genau, also in der Regel kommen die Arbeitgeber dann zu uns, wenn gravierende Probleme vorliegen und lassen sich dann auch mal beraten, ob und wie eine Beendigung überhaupt möglich wäre. Das wäre beispielsweise eine dauernde Dienstunfähigkeit, wenn also ArbeitnehmerInnen unfähig werden, die vereinbarte Leistung zu erbringen und eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit auch nicht absehbar ist. Auch bei beharrlichen Pflichtverletzungen oder ganz gravierenden Ereignissen wie beispielsweise Tätlichkeiten am Arbeitsplatz oder der Begehung von Straftaten, dann lege ich so einen Grund vor.
Ja, ein weiterer Grund sind auch Beendigungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen. Also das ist auch ein sehr klassischer Fall. Je nach geschützten Personenkreis sind solche Gründe etwa die Einschränkung oder die Stilllegung des Betriebs oder einzelne Betriebsabteilungen. Das macht grundsätzlich ja Sinn, wenn man einen ganzen Betrieb stilllegt, dann ist es natürlich auch so, dass man auch die bestandgeschützten Personen grundsätzlich beenden möchte, aber da muss man dann immer im Hinterkopf behalten, erstens, diese Zustimmungsverfahren dauern immer sehr, sehr lang, das heißt, das sollte man bei derartigen Restrukturierungen auch immer im Hinterkopf haben.
Ja. Fangen wir mal an mit dem Mutterschutzgesetz und dem Väterkarenzgesetz. Der besondere Kündigungsschutz beginnt eben bei Schwangeren mit Eintritt der Schwangerschaft und dauert bis 4 Monate nach der Entbindung. Nimmt eine Arbeitnehmerin nach der Entbindung Karenz in Anspruch, wird der Kündigungsschutz dadurch bis auf 4 Wochen nach dem Ende der Karenzzeit ausgeweitet. Der Vater oder der zweite Elternteil ist der Meldung seines Teils der Karenz bzw. der Elternzeit geschützt, frühestens aber 4 Monate vor dem Beginn der Karenz bzw. der Elternzeit. Und der Schutz endet dann wieder 4 Wochen nach dem Ende der Elternteilzeit, spätestens aber 4 Wochen nach Ablauf des 4. Lebensjahres des Kindes. Man kann sich einfach mal merken, ein Haufen Vierer.
Ja. Ja, also auch hier muss die Arbeitnehmerin auf Zustimmung der Kündigung geklagt werden. Aber Frage, muss eine solche Zustimmungsklage immer vor Ausspruch der Kündigung erfolgen oder kann sie auch nachträglich eingebracht werden?
Bei Betriebsräten und schwangeren Frauen und bei karenzierten Eltern ist die Zustimmung immer im Vorfeld einzuholen. Sonst ist sie, wie du schon gesagt hast, unwirksam. Ausnahmen gibt es bei begünstigt Behinderten. Da kann eben eine Zustimmung in auch Ausnahmefällen auch nachträglich erteilt werden. Übrigens bei den Behinderten, um das schon vorwegzunehmen, klage ich nicht bei Gericht. Ich stelle hier einen Antrag beim Behindertenausschuss.
Bevor wir genauer auf den besonderen Kündigungsschutz von begünstigt Behinderten eingehen, ein kleiner und wichtiger Hinweis eigentlich. Nicht jede Person mit einer Behinderung gehört automatisch zum Kreis der begünstigt Behinderten und genießt deshalb einen besonderen Kündigungsschutz. Von begünstigt Behinderten spricht man nur dann, wenn eine Behinderung mit einem Grad von mindestens 50% durch Bescheid festgestellt wird. Außerdem greift der Kündigungsschutz nur dann sofort, wenn der oder die Arbeitnehmerin nicht schon bei Einstellung begünstigt behindert war, sonst erst nach 4 Jahren. Wenn die Behinderung im aufrechten Arbeitsverhältnis festgestellt wird, greift der Kündigungsschutz nur, wenn der Ausspruch der Kündigung nach 6 Monaten Beschäftigung erfolgt. Achtung, gleich an dieser Stelle, begünstigte Behinderte genießen auch keinen besonderen Entlassungsschutz. Das heißt, wenn eine Entlassung angedacht wird, bei einem wichtiger Grund vorliegt, muss davor nicht ein Antrag auf Zustimmung zur Kündigung eingeholt bzw. eingebracht werden. Oft wird aber in Entlassungsprozessen von Gerichten besonders streng geprüft, ob die Entlassung hier nicht zur Umgehung des Kündigungsschutzes ausgesprochen wurde. Arbeitgeber sollten also den Entlassungsgrund gut überprüfen lassen und auch beweisen können, wenn sie das Verfahren gewinnen möchten. An dieser Stelle gleich für Sie zur Information, im Hinblick auf die Entlassung werden wir auch eine eigene Folge machen. Damit es aber für die begünstigt Behinderten noch ein bisschen komplizierter wird, ein Diskriminierungsschutz besteht für jede Art von nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung. Und hierfür ist keine Voraussetzung, dass ein Bescheid über eine begünstigte Behinderung vorliegt. Der Diskriminierungsschutz beinhaltet die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens für betroffene Personen und die Möglichkeit, danach eine Kündigungsanfechtung oder eine Klage auf Schadenersatz einzubringen. Katharina, Frage an dich in diesem Zusammenhang. Ist ein Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber von seiner begünstigten Eigenschaft zu informieren?
Pauschal kann man sagen, nein. Es kann allerdings natürlich auch der Treuepflicht schon abgeleitet werden, dass in Spezialfällen das Interesse der begünstigt behinderten Person, die Information zurückzuhalten, gegenüber einem betrieblichen Interesse Nachrang hat. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn die Behinderung erhebliche Auswirkungen auf die arbeitsvertragliche Einsatzfähigkeit mit sich bringt und die fehlende Information vielleicht sogar eine Gefährdung anderer Personen bewirkt. Also wenn ich an Epilepsie leide, sollte ich vielleicht nicht unbedingt an einen LKW fahren. Liegt so etwas aber nicht vor, dann ist schon zu berücksichtigen, dass die Offenlegung der Behinderteneigenschaft eine Eingliederung in das Arbeitsleben wohl häufig erschweren wird und dann die Pflicht eben zur Offenlegung nicht angenommen werden kann.
Ja, bei der Beendigung ist das natürlich etwas tricky. Hat der Arbeitgeber nämlich keine Kenntnis über die begünstigten Eigenschaft, würde er in aller Regel keinen Zustimmungsantrag stellen, sondern die Kündigung einfach aussprechen. Spätestens in einem Gerichtsverfahren wird der begünstigt Behinderte den Arbeitgeber dann über die Behinderteneigenschaft informieren und vorbringen, dass die Kündigung mangels Zustimmung nichtig ist.
Ja, und in solchen Fällen ist es dann möglich, also wenn der Arbeitgeber erst im Verfahren oder eben nach Ausspruch der Kündigung von der Behinderteneigenschaft informiert wird, dass die Zustimmung zur Kündigung nachträglich eingeholt werden kann. Das macht natürlich auch einen Riesenunterschied finanziell, weil ja dann das Dienstverhältnis, wenn die Zustimmung erteilt ist, schon viel früher aus ist. In der Praxis ist das gar nicht so selten, dass bereits die Kündigung ausgesprochen wurde, das Gerichtsverfahren vielleicht schon anhängig ist, der Arbeitgeber dann beim Behindertenausschuss nachträglich die Zustimmung beantragt und dann vielleicht auch gewinnt, wenn der Tätigkeitsbereich des begünstigten Behinderten zum Beispiel weggefallen ist, wenn er dienstunfähig wird oder beharrlich seine Pflichten verletzt und dadurch eine Weiterbeschäftigung nicht zumutbar ist. Noch interessanter juristisch, muss man sagen, wird es, wenn der klagende Mitarbeiter vor Ausspruch der Kündigung noch keinen Bescheid hat, sondern erst den Antrag auf Zuerkennung der Behinderteneigenschaft gestellt hat. Das macht man übrigens beim Sozialministeriumsservice, aber der Bescheid noch gar nicht da ist. Der Kündigungsschutz wirkt nämlich zurück auf den Zeitpunkt der Antragstellung. Das kann dann natürlich spannend werden in einem Gerichtsverfahren. Noch habe ich keinen Bescheid, aber wenn ich ihn bis zum Ende der Verhandlung erster Instanz vorlegen kann, dann verliert der Arbeitgeber, wenn nicht, dann in erster Instanz einmal der Arbeitnehmer.
Zum Thema Dienstunfähigkeit bei begünstigt Behinderten hatten wir doch erst einen spannenden Fall. Da ging es um einen begünstigt Behinderten, der über Monate im Krankenstand war und dem Arbeitgeber eine Krankmeldung auf unbestimmte Zeit vorgelegt hat. Es wurde dann ein Termin beim Betriebsarzt vereinbart, der festgestellt hat, dass keine Arbeitsfähigkeit gegeben ist und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit auch nicht absehbar ist. Eine solche Situation ist natürlich schwierig, weil der Arbeitgeber hier grundsätzlich eine andere Person einstellen müsste, um den Workload umverteilen zu können, weil nicht absehbar ist, ob die Person überhaupt noch mal in die Arbeit kommt. Und wenn der begünstigt Behinderte unfähig wird, die im Dienstvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, sofern er in absehbarer Zeit eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nicht zu erwarten ist, sieht das Behinderteneinstellungsgesetz vor, dass der Behindertenausschuss einer Kündigung bei entsprechendem Antrag zustimmen kann. Wir haben also dann den Antrag vorbereitet und beim Behindertenausschuss eingebracht. Dann wurde die Sache aber etwas absurd.
Ja, diese Krankenstandsfälle entwickeln sich meistens interessant. Das war doch dann der Fall, wo die Mandantin mit Bildmaterial vom Arbeitnehmer dann zu uns kam, wo er auf einem Bauernhof irgendwie fotografiert und gefilmt wurde, wie er ganz normale körperliche Arbeit nachging und ich glaube sogar einen neuen Zaun für die Kühe gebaut hat, oder?
Ja, genau richtig. Und von einer Arbeitsunfähigkeit war da aber auf einmal gar keine Spur mehr. Deshalb wurde das Zustimmungsverfahren auch unterbrochen und entsprechend eine Entlassung ausgesprochen. Das Verfahren ist aber noch anhängig.
Ja, vor allem, weil die Dienstunfähigkeit nicht so ganz klar definiert ist, weil ja der Arbeitnehmer auch nicht offenlegen muss, welche Krankheit er hat und das ist ja dann auch eine Gutachterschlacht. Aber auch hier gibt's Ausnahmen. Die Dienstunfähigkeit wäre ja grundsätzlich sogar ein Entlassungsgrund. Und wie wir vorhin schon gehört haben, ist ja bei begünstigt Behinderten kein besonderer Entlassungsschutz vorhanden. Das heißt, die Dienstunfähigkeit selber könnte auch als Entlassungsgrund nicht nur wie hier die Vertrauensunwürdigkeit geltend gemacht werden.
Ja, das stimmt. Was mir in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit begünstigt Behinderten noch einfällt und was auch noch ganz interessant ist, ist das Thema der Ersatzarbeitsplätze. Das Verfahren vor dem Behindertenausschuss läuft ja ziemlich formfrei ab. Anwesend ist der Vorsitzende, meist ein Betriebsratsmitglied und in manchen Fällen auch eine Behindertenvertrauensperson. Wenn wir uns jetzt die im Gesetz genannten Fälle ansehen, also die wir auch gerade angesprochen haben, wann die Zustimmung erteilt wird, wird man zunächst denken, ja gut, das geht dann schon durch und die Gründe werden vorliegen, sonst würde ich ja keinen Antrag stellen. Ich selbst, beziehungsweise ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen, habe die Erfahrung gemacht, schon mehrmals, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, die Zustimmung zur Kündigung zu erhalten. Nimmt man beispielsweise den Kündigungsgrund, dass der Arbeitsplatz des begünstigt Behinderten wegfällt, im Zusammenhang mit einer Restrukturierung, Betriebseinschränkung und so weiter. In diesem Zusammenhang wird dann immer die Frage aufpoppen, gibt es Ersatzarbeitsplätze, kann der Dienstnehmer woanders beschäftigt werden? Der Arbeitgeber muss dann nachweisen, dass es keinen Ersatzarbeitsplatz gibt. Sofern man sich auf die Dienstunfähigkeit wiederum stützt, wird in den meisten Fällen ein medizinisches Gutachten eingeholt. Das benötigt dann natürlich auch wieder sehr viel Zeit. Ja. Das heißt, Verfahren vor dem Behindertenausschuss dauern gewöhnlich recht lange und erst dann, wenn man die Zustimmung erhält, kann die Kündigung ausgesprochen werden und erst dann beginnt der Lauf der Kündigungsfrist. Also das dauert sehr lange. Aber wie ist denn das konkret bei Betriebsratsmitgliedern?
Ja, also Betriebsratsmitglieder haben ebenfalls einen besonderen Kündigungsschutz, aber zusätzlich auch noch einen besonderen Entlassungsschutz. Also sie sind, wenn man so möchte, etwas stärker geschützt sogar als die begünstigt Behinderten. Der Arbeitgeber hat hier, wenn er eben eine Beendigung plant, eines Betriebsratsmitglieds, was übrigens sehr, sehr selten vorkommt, aber durchaus, wenn was passiert, dann muss eine Klage auf Zustimmung zur Kündigung oder Entlassung bei Gericht einbringen. Sonst wäre natürlich auch hier die Beendigung unwirksam. Und die Gründe, aus denen das Gericht der Kündigung zustimmen darf, sind auch in diesen Fällen im Gesetz abschließend aufgezählt. Das wäre eine dauernde Einstellung oder Einschränkung des Betriebs oder eben eine komplette Betriebsstilllegung. Oder das Betriebsratsmitglied, kennen wir schon, wird unfähig, die im Vertrag vereinbarte Arbeit zu leisten. Und auch in absehbarer Zeit ist eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nicht zu erwarten. Und als dritter Grund wäre hier die auf beharrliche Verletzung der aufgrund des Arbeitsverhältnisses obliegenden Pflichten genannt im Gesetz. Und dann muss bei allen Gründen noch das Element hinzutreten, dass eine Weiterbeschäftigung ohne erheblichen Schaden des Betriebs nicht erfolgen kann. Oder dass eben dem Betriebsinhaber eine Weiterbeschäftigung aus Gründen der Arbeitsdisziplin nicht zugemutet werden kann. Das ist eben bei der beharrlichen Pflichtverletzung. Da kann man aus praktischer Sicht sagen, das ist ein gar nicht so seltener Fall, weil es leider schon vorkommt. Und da möchte ich jetzt niemandem was unterstellen, aber das sind einfach praktische, quasi, wenn man so will, anekdotische Evidenzen. Es gibt Personen, die den Kündigungsschutz ein bisschen ausnützen, die einfach wissen, sie können eigentlich aus ihrem Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder entlassen werden und dann ein bisschen die Grenzen des Machbaren ausreizen. Und das kommt natürlich gerade bei Betriebsratsmitgliedern häufig vor, weil die ja auch oftmals glauben oder vielleicht vorgeben, im Auftrag ihres Betriebsmandats zu handeln. Ja, deswegen ist auch dort eine Judikatur entstanden, die sich eigentlich im Gesetz so nicht wiederfindet. Wenn ich jetzt nämlich wegen einer beharrlichen Dienstverletzung, zum Beispiel Dienstpflichtverletzung, kündigen will oder eben sogar entlassen will wegen irgendwas Gravierenderem und der Arbeitnehmer, das Betriebsratmitglied, kann dann nachweisen, dass er geglaubt hatte, im Auftrag seines Betriebsratsmandats zu handeln, dann geht die Entlassung nicht durch. Das nennt man die Mandatsschutzklausel und die ist gerade bei solchen Beendigungsverfahren ein echter Killer auf Arbeitgeberseite, muss man sagen. Ja, mir fällt tatsächlich einmal ein Fall ein, den wir hatten mit einem Betriebsratsmitglied, das einen Geheimnisverrat begangen hat. Betriebsratsmitglieder sind ja aufgrund des AVG verpflichtet, Informationen, die ihnen nur aufgrund ihrer Betriebsratstätigkeit zugänglich werden und an denen ein Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers besteht, nicht weiterzugeben. Ganz konkret hat dieses Betriebsratsmitglied eine Kenntnis über eine schon bereinigte und vergangene sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin offengelegt und daraufhin wurde eben dieses Entlassungsverfahren eingeleitet. Wir haben ihn auch bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, die hat dann auch eine Strafe sogar ausgesprochen. Also diese Geheimnisschutzverpflichtung ist sogar verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert und er wurde dann auch bestraft.
Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe ihn nicht betreut, den Fall, sondern eine Kollegin von uns. Da ging es doch darum, dass das Betriebsratsmitglied konkret im Rahmen einer Betriebsratssitzung sehr sensible Daten eben betreffend diese Arbeitnehmerin weitergegeben hat, oder?
Ja, also dieses Mitglied des Betriebsrats hat tatsächlich eher in einer Art, wie soll man sagen, Gossip einem Kollegen, der also nicht Mitglied des Betriebsratsgremiums war und der auch nicht der Vorgesetzte dieser Mitarbeiterin war, darüber informiert, dass in ihrer früheren Abteilung was passiert sei und hat halt dann auch noch ein paar Details genannt. Ja. Und daraufhin hat das dann die Runde gemacht und der Arbeitgeber hatte aber mit der Arbeitnehmerin vereinbart, nach Klärung dieser Situation und Rauswurf des mutmaßlichen Belästigers, dass nicht mehr darüber gesprochen werden soll. Und das war dann natürlich auch eine Verletzung der Interessen dieser Arbeitnehmerin.
Ja, das stelle ich mir natürlich sehr schwierig vor, wenn ein Betriebsratsmitglied, das ja eigentlich dafür da ist, um die Interessen der ArbeitnehmerInnen zu schützen, dann derartige Informationen einfach weitergibt. Ja?
Ja, nämlich und ohne ihre Zustimmung. Und das war aus unserer Sicht dann auch der Grund, warum wir die Klage auf Zustimmung zur Entlassung eingereicht haben. Das Verfahren läuft noch.
Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge schon angelangt. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass Sie wieder zugehört haben und wir hoffen, Sie konnten einige neue Erkenntnisse mitnehmen. Ganz kurz auch anteasern möchten wir, unsere Kollegin Magister Nina Niederstraßer hält ein Webinar beim Linde Verlag über Ausbildungskosten, Weiterbildung im Arbeitsverhältnis. Also falls Sie das interessiert, melden Sie sich gerne an. Wir verlinken den Link in unseren Shownotes.
Ja, und wenn Sie konkrete Fragen zum Podcast haben oder wenn Sie sich für bestimmte Themen interessieren oder uns vorschlagen wollen für eine kommende Folge, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@körber-risak.at, körber-risak.at. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback und ein Abo unseres Podcasts und vielleicht auch ein kleines Like.
Bis zur nächsten Folge von Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.